Also ich habe noch so Stichpunkte im Kopf rumschwirren wie Pentium mit MX-Technologie und...
Oh, die MX-Technologie, wo man immer dachte, sie kann irgendwas, aber sie konnte gar nichts. Also jedenfalls nichts, was man bemerkt hat.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Ich bin Sebo.
Und Philippe ist der Vierte im Bunde.
Hallo Philippe.
Hallo Tobi.
Hallo Sebastian.
Tobi?
Ja?
Du sagst jetzt einfach hier gerade so Hallo.
Ja, ist das falsch?
Wir sind zu viert, was ist hier los?
Ja, wir haben mal wieder eine vollständige Runde zusammenbekommen heute. Das ist...
Das weißt du doch noch gar nicht.
Ich freue mich auf jeden Fall.
Sebo, wo warst du denn so lange?
Ich bin busy, hauptsächlich. Ich habe ja jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, ich bin mal wieder Vater geworden und das ist jetzt ja inzwischen 2 Jahre her, fast. Es wird im Mai, jährt sich das. Und ich bin extrem eingebunden. Also ich habe im August letzten Jahres den Job gewechselt. Das heißt, ich mache den gleichen Job, aber jetzt in Hannover und nicht mehr in Braunschweig. Aber muss trotzdem noch viel umstellen, viel anpassen. Und ja, zu Hause habe ich jetzt 3 Kinder und eins davon halt ein Kleinkind. Und für mich ist es super schwierig, mich einfach da mal loszueisen. So soziale Kontakte und sowas, das kenne ich gar nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit schon so, denke ich, habe Halluzinationen, dass ich hier 3 andere Menschen mit mir im Videocall sehe. und ja, ich bin einfach zeitlich so krass gebunden, dass ich aktuell nicht so da sein kann, wie ich es mir eigentlich wünschen würde.
Ja, Sebo, ich fühle das. Ich kann mich grob dran erinnern, wie das gewesen ist. Aber wir haben ja in der Zwischenzeit ganz gut hier die Stange gehalten und dich vertreten. Umso schöner, dass es heute geklappt hat, dass wir mal wieder zu viert hier sind.
Ja, und Philippe, was ist deine Ausrede?
Ich habe keine Ausrede. Ich bin einfach nur faul.
Ja, okay.
Immerhin ist er auch ehrlich. Nicht nur faul, auch ehrlich.
Aber Markus, du hast ordentlich Stress gemacht hier. Du wolltest unbedingt, dass wir zu viert uns hier zusammenfinden.
Ja,
was machen wir heute?
Ja, das ist, ja, ich hatte mir gewünscht für ein neues Format, dass wir das zu viert machen. Und zwar soll es dabei um unsere ersten Male gehen.
Okay. Ich hatte in unseren Einstellungen für den Podcast angegeben, dass wir ein jugendfreier Podcast sind. Kann das so bleiben?
Das haben wir, glaube ich, schon mit Emanuel und Larry gebrochen.
Ja, auch wahr. Was besprechen wir denn heute?
Ja, es geht nicht um Dr. Sommer-Themen, keine Sorge. Ich würde gerne über eure ersten Male sprechen. Also, nee, das klingt auch falsch. Also,
Markus,
wir haben,
worüber willst du mit uns reden?
Wir alle haben gewisse Dinge, die in unser Nerdleben gehören, irgendwann das erste Mal gemacht. Und wir überlegen ja immer mal wieder über Formate, wo wir einfach nur mal ein bisschen plaudern können, wo wir einfach nur in Erinnerung schwelgen und ein bisschen nostalgisch sein können. Und ich hoffe einfach, dass das für unsere Zuhörer auch spannend ist. Einige fordern das ja tatsächlich auch mal ein. Und das machen wir heute, indem wir über unsere ersten Male sprechen mit einem bestimmten Thema. Und da wir das heute zum ersten Mal machen und ich das Ganze vorgeschlagen habe, habe ich gesagt, wir reden heute über das erste Mal mit dem PC. Das bedeutet, dass wir darüber reden, wann saßen wir das erste Mal vor einem PC. Egal, ob das der eigene war oder von einem Freund, vom Elternteil. Was war vielleicht das erste Spiel, das wir irgendwie mal gesehen haben? Was war dann der erste eigene PC, das erste eigene Spiel? So die ersten PC-Erfahrungen, an die wir uns erinnern können. Darum soll es heute gehen.
Ich musste tatsächlich eine Weile drüber nachdenken. Liegt ja dann doch schon ein paar Tage zurück. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gedächtnis. Und gerade so Dinge, die sehr weit zurückliegen, die fallen mir dann doch irgendwann wieder ein. Und ja, also ich habe da noch ganz lebhafte Erinnerungen an das ein oder andere Thema, ja.
Ich bin gespannt. Ich habe nämlich ein unfassbar schlechtes Gedächtnis und ich kann mir so Spiele und Filme merken, aber wann Dinge geschehen sind und wann ich damit Kontakt hatte, das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe auch tatsächlich heute Nachmittag meine Eltern mal gefragt, ob die sich noch erinnern können, weil ich da wirklich relativ ein Sieb im Kopf habe.
Aber so geht's mir ja auch. Also, ob ich jetzt irgendwelche Jahreszahlen auf die Reihe bekomme, das weiß ich nicht. Ich kann nur von diesen verblassenden Bildern in meinem Kopf erzählen. Und vielleicht werden die dadurch wieder etwas lebhafter.
Ja, das kriegen wir sicherlich hin. Und um dem Ganzen noch so ein bisschen eine Klammer zu geben, reden wir auch noch mal kurz über unsere Systemhistorie. Also, woher kommen wir? Was hatten wir vor dem PC? Damit man vielleicht auch besser verstehen kann, wie war es für uns, auf den PC zu wechseln oder das erste Mal den PC zu erleben? Wie war das im Positiven, aber vielleicht auch im Negativen? Und Tobi, wir beide haben ja eine relativ ähnliche Historie.
Ja, ab einem gewissen Punkt zumindest, ja.
Darum fängst du jetzt einfach mal an und ich mache den Abschluss, dann wird's nicht so langweilig.
Okay. Ja, ich habe tatsächlich eine einigermaßen lange Historie hinter mir, obwohl ich nie so der Early Adopter gewesen bin, das habe ich ja schon einige Male erwähnt, aber tatsächlich gestartet bin ich in den sehr frühen 90ern, 90, 91 mit einem Commodore Plus 4, den habe ich damals von einem Klassenkameraden abgekauft und der war damals ja auch schon komplett outdated, also da war ich schon ziemlich weit hinterher. Aber das war mein erster Computer, den habe ich dann bald abgelöst durch ein C64, das war vielleicht ein Jahr später, den ich ebenfalls gebraucht von einem anderen Kumpel abgekauft habe. Und auch der war längst outdated. Und dann habe ich nebenbei noch einen Gameboy bekommen, auch gebraucht, von meinem Cousin abgekauft. Einigermaßen aktuell noch, das muss dann auch so 91, 92 vielleicht gewesen sein. Also dann hatte ich parallel zwei Dinge. Und dann wurde aber auch der C64 irgendwann abgelöst durch den Amiga. Das muss dann wieder so ein, zwei, drei Jahre später gewesen sein, bis ich dann irgendwann zum PC gewechselt bin.
Hast du den Amiga wenigstens neu bekommen oder war das auch ein Gebrauchtgerät?
Das war natürlich ein Gebrauchtgerät. Und es war auch nicht nur einer. Der erste Gebrauchte war ja kaputt.
Oh, ja, schön.
Also ja, wer günstig kauft, kauft meistens zweimal. Das hat sich auf jeden Fall hier auch bewahrheitet.
Mhm. Ja, das ist irgendwie die Geschichte deines Lebens, ne? Habe ich irgendwann schon mal so leicht provokativ in den Raum gestellt.
Ja, das ist wohl so. Aber Philippe, deine Systemhistorie, kriegst du die noch auf den Schirm?
Das sollte eigentlich gehen, die ist etwas überschaubarer. Das war das NES, was mich als erstes ereilt hat in meinem Haushalt. So 91 um den Dreh herum und dann in relativ kurzer Folge gab es einen Gameboy obendrauf. Und dann erstmal lange nichts, bis ich mir irgendwie Geld zusammengekratzt habe, um an eine PlayStation 1 zu kommen. Aber ich glaube, die war da auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Da war ich angefixt von Gran Turismo und musste mir das dann unbedingt zulegen. Das war dann für mich der System Seller. Und irgendwann gab es dann so einen super alten, schrottigen Rechner. Aber da nehme ich mal noch nicht vorweg, was das für ein Gerät war. Es war auf jeden Fall was Überlassenes. Also nichts Gekauftes, auch nicht gebraucht, sondern naja, als Briefbeschwerer taugt's noch. Jo, so schnell kann man es bei mir abhaken. Und bei dir, Sebo?
Also ich habe ja meine Eltern vorher nochmal gefragt und meine Mutter hat mir Fotos geschickt von 1983, hat bei uns der erste Rechner im Haushalt Einzug gehalten im Sommer. Das muss ein, ich denke mal, ein Atari 400 oder 800 gewesen sein. Ich kannte den auf den von den Bildern her nicht mehr. Den hatten wir relativ lange da und in den 80ern gab es dann auch noch ein C64. Ich weiß gar nicht, wann wir den Atari 1040 angeschafft haben, aber den hatten wir dann auch. Und dann sind wir 89, 90, sind wir so zum Mauerfall ungefähr, sind wir nach Hannover gezogen. Und da habe ich relativ bald einen Gameboy bekommen, so 91, 92, ich glaube eher 91. Und wann wir genau unseren ersten Rechner da hatten, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe gerade mal geguckt, wann Wolfenstein 3D rausgekommen ist. Und da ich das ziemlich zum Erscheinen gespielt habe und hier steht 1992, muss also auch um den Zeitpunkt rum bei uns ein PC gestanden haben. Also ja, also dann war gleichzeitig Gameboy, PC und Atari im Haus. Und ja, Erfahrungen hatte ich doch mit einem Master System und einem NES über Freunde halt. Und irgendwer hatte auch einen Amiga. Roland hat einen Amiga. Ich weiß aber gar nicht. Ja, doch, den muss ich so mit 10, 11 kennengelernt haben. Also hatte ich parallel auch noch Erfahrung auf dem Amiga, während ich zu Hause Atari gespielt habe. Das ganze Kuddelmuddel bei mir.
Krass, das ist echt früh.
ja, Early Adopter, keine Ahnung. Mein Vater war ja immer technikbegeistert und für den war das immer total spannend, neue Technik im Haus zu haben. Und wobei, wir haben relativ lange auf den Videorekorder warten müssen. Ja, das war's bei mir. Markus, wie lief das denn bei dir?
Bei mir ist das auch relativ schnell erzählt. Ich habe, ich glaube, 87 mein Master-System gekriegt. Ich wollte eigentlich ein Atari 2600, ne? Das Junior-Modell haben. Tobi, das, was unser gemeinsamer Schulfreund Dennis hatte.
Mhm.
Hab aber das Master-System gekriegt und hab das dann, keine Ahnung mehr genau, wann ich meinen Amiga dann bekommen habe. Das war aber das nächste System. Ich wollte eigentlich einen Mega Drive haben, hab aber einen Amiga gekriegt. Also meine Eltern haben sich immer herausgenommen zu entscheiden, auf was ich spielen soll. Haben dann eigentlich auch immer die richtigen Entscheidungen getroffen.
Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, na, der Junge kriegt einen richtigen Computer, mit dem er auch arbeiten kann. Und
für Hausaufgaben. Für die Hausaufgaben, genau.
Ja, ja.
Klar.
Ganz kurze Frage, hat jemals irgendwer von euch mit dem Computer Hausaufgaben gemacht?
Nein, aber ich habe es behauptet.
Doch, ich habe Hausaufgaben damit gemacht, also irgendwie. Ich habe das Intro von, Gott, wie
Historyline?
Ja, genau, danke. Historyline, dem Nachfolger von Battle Isle von Blue Byte. Da im Intro ist die komplette Geschichte, wie es zum Ersten Weltkrieg gekommen ist. Das habe ich komplett abgeschrieben und in Geschichte als Referat eingereicht.
Geil.
Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gekriegt habe. Ich glaube, das war so ein Ding, hier die Note steht auf der Kippe. Ne, kriegt der Junge dann eine 3 oder eine 4 oder eine 2 oder eine 3, ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich das Referat abgegeben und dann habe ich die bessere Note gekriegt. Ich glaube, sowas war das.
Wäre geil, wenn der Lehrer das erkannt hätte und gesagt, Mensch, das ist doch was Historyline.
nee, so, das war ja noch so eine Zeit, da haben die wenigsten Erwachsenen und vor allen Dingen, ich bin der Meinung, wir hatten eine Geschichtslehrerin und das war ja Zeiten, da haben Erwachsene sowieso nicht gespielt und Frauen schon gar nicht. Also sowas gab es einfach nicht. Da hat einfach keine erwachsene Frau hat einen Amiga gehabt. Genau, und das war's bei mir eigentlich schon. Also ich habe immer das bekommen, was ich nicht wollte. Beziehungsweise ich wollte danach einen Gameboy, wollte ich nie haben, weil ich den irgendwie doof fand, weil der schwarz-weiß war und kein Licht hatte. Und dann wollte ich immer so ein Ding von Sega haben, weil ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, hatte ich vielleicht schon mal erwähnt im Podcast, ich bin ja Sega-Kind gewesen.
Echt, erzähl doch mal. Und machen wir eine eigene Folge drüber.
Ja, machen wir mal eine eigene Folge drüber.
Schöne Geschichte auf jeden Fall, das mit dem Referat und dem Intro von Historyline.
Ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, aber doppelt
hält
besser.
Ja, mag ja sein, genau. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, dass wir alle eine relativ unterschiedliche Historie hinter uns haben, aber wir scheinbar alle nicht auf dem PC angefangen haben. Und insofern muss ja der Sprung, egal von wo er gekommen ist, dann doch recht eindrücklich gewesen sein auf die ein oder andere Art. Bin ich mal gespannt, was ihr gleich so erzählt.
Mhm.
Denn wir haben ja das Glück, muss man sagen, dass wir noch in so einer Vielfalt aufwachsen konnten. Ich glaube, wenn du heute so da reingeboren wirst, ob du da jetzt irgendwie von der aktuellen PlayStation oder der aktuellen Xbox auf einen flotten Gaming-PC wechselst, ich glaube, der Unterschied ist nicht so riesig spürbar, wie das noch damals der Fall war. Ne?
Das würde ich auch sagen. Also du hast bestimmt heutzutage ein paar Frames mehr und das, keine Ahnung, Raytracing ist geiler und so, aber ob die Spielerfahrung wirklich eine groß andere ist, ja, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln.
Ja.
Ich würde sagen, die meisten PC-Nerds würden dich jetzt verkloppen und sagen, natürlich ist es was ganz anderes, ob ich dann mit 30 Frames auf der PS5 rumkrepel oder mit 120 auf meinem Monster-PC durch die Gegend brause. Das ist ultimativ wichtig und natürlich das Raytracing und RSS und DLSS und was es da aktuell alles gibt mit Grafikfiltern und KI-hochgerechneten Texturen. Da würde ich schon vorsichtig sein. Ja,
dann würde ich den Bengel an den Ohren vor den C64 ziehen und ihn anschließend vor die Xbox setzen und dann würde ich ihm sagen, guck mal, das ist ein spürbarer Unterschied.
Ja, ich habe so ein paar Spezialisten bei mir auf dem Discord und da kann das neue Assassin's Creed natürlich nur am PC.
Also im laufenden Betrieb, da kann mir keiner erzählen, dass man das groß merkt. Aber egal, wir gehen ja auf den PC. Und bevor wir über den ersten eigenen PC sprechen, lasst uns mal darüber reden, wie ich anfangs ja schon gesagt habe, was sind denn überhaupt eure allerersten PC-Erinnerungen? Wann habt ihr das erste Mal irgendwie vor einem PC gesessen oder vielleicht auch im Kaufhaus einen gesehen? Also konntet ihr damit was anfangen in irgendeiner Form?
Ja, na klar. Also ich habe ja immer schon brav Happy Computer und Powerplay gelesen. Wie gesagt, Papa war ja immer involviert, was Technik angeht. Und wir hatten das ja alles zu Hause rumliegen. Und ich habe das ja immer cool gefunden, weil ich ja spannend fand, was mein Vater macht. Und Technik, geil, so Science-Fiction-Zeugs. Und klar, wusste ich Bescheid. Ich wusste, was ein 286er, ein 386er ist und was ein X86 ist. Und wusste, was Listings sind und sowas. Also ich wusste schon, was ein PC ist und habe relativ früh Erfahrung auch damit gemacht. Also ich habe auf jeden Fall mal am 286er gesessen. Ich glaube, wir hatten auch in der Schule welche rumstehen. Und mein Vater hatte auch relativ frühe Laptop-Modelle. Die hatte die Uni ihm mitgegeben. Und das war wirklich, das kann man sich vorstellen, das ist wie so ein wirklich ein großer Koffer gewesen. Also wie so ein großer, krasser Koffer, den du aufklappst. Und in diesem Koffer drin, den klappst du dann nur vorne auf, ist dann die Tastatur. Und der ganze Rest des Koffers ist der Rechner. Und da ist richtig so ein Röhrenmonitor eingebaut. Und den fand ich total faszinierend, aber das muss in Hildesheim gewesen sein, also schon Anfang der 90er, als er das mit angeschleppt hatte. Aber ich habe ja super früh Kontakt mit PCs gehabt und fand nie, dass das einen großen Unterschied gemacht hat zum Atari. Gerade wenn man früh einsteigt und man hatte damals doch teilweise EGA-Grafik, bevor dann VGA-Grafik ankam, sah das nicht groß anders aus, teilweise sogar schlechter. Also deswegen fand ich den Schritt zum PC eher so, ich weiß noch, dass ich Monkey Island auf dem PC gespielt habe und mir gedacht habe, wie beschissen ist denn die Musik, weil ich von Sierra Games auf dem Atari mit einem MT32 kam, wo ich halt MIDI-Sound hatte und der PC hatte natürlich am Anfang keinen MIDI-Sound und ich dachte mir, das ist ja voll der Rückschritt, warum haben wir sowas? Ja, das war so bei mir der Wechsel.
Das ist auf jeden Fall ein total interessanter Punkt. Tobi, du hast was ganz Ähnliches, ne, mit Sound.
Erstmal muss ich klarstellen, dass der Unterschied zwischen meinem ersten PC-Moment und dem von Sebo nicht größer sein könnte. Meine Eltern haben keine Computer mit nach Hause geschleppt. Ich hatte also null Ahnung von PCs oder wusste, was Listings sind oder sowas, weil meine Eltern auch einfach komplett technisch uninteressiert waren. Und bei mir war es eher so ein Zufall, dass ich bei dem Mann meiner Cousine war. Der lebte damals in Bad Harzburg bei meiner Familie mütterlicherseits und der hatte so ein PC plötzlich rumstehen. Das muss in den sehr frühen 90ern, vielleicht auch ausgehenden 80ern gewesen sein. Und naja, ich war der einzige Junge, der einzige männliche Verwandte, Cousin da in seiner Nähe und er dachte sich wahrscheinlich, Mensch, das muss ich dem Jungen jetzt mal zeigen, was ich hier Geiles auf dem Schreibtisch stehen habe und hat mir dann Prince of Persia gezeigt. Und für mich war das aber erst so eine Zufallsbegegnung und mir war auch nicht bewusst, dass es jetzt ein PC ist. Das war einfach irgendein anderer Computer als den ich hatte. Also ich glaube, ich hatte schon einen. Es muss also dann doch schon vielleicht zu 90, 91 rum gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich erinnere mich noch, dass ich einigermaßen unbeeindruckt war. Also nicht von Prince of Persia. Das sieht ja so grundsätzlich mit diesen Rotoskopiebewegungen ganz cool aus. Aber da hatte ich wirklich gar keinen Sinn dafür. Ich war eher auch von dem Rückschritt erschrocken, den du auch gerade erwähnt hast, Debo. Denn während des Spiels herrschte Stille oder es kam irgendwas aus dem PC-Speaker und das war unerträglich. Und ich kam vom C64 wahrscheinlich und da hatte man ja richtigen Sound, guten Sound. Und das war jetzt dieser PC irgendwie, also da war ich eher enttäuscht, glaube ich. Mir hat das bestimmt gefallen, das Spiel an sich so, aber ich war eher entwaffnet von der Stille und dem quakenden PC-Speaker.
Ja, genau das meinte ich gerade. Das war auch meine erste Erfahrung tatsächlich bei meinem Kumpel Elmar. Der hatte einen, ich glaube, 386er. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da gab es schon Dune, also Dune 2 und X-Wing, glaube ich, auch. Und der hatte halt keine Soundkarte. Und demnach mussten wir X-Wing mit der Maus spielen, was die absolute Hölle war. Also so richtig, richtig, richtig scheiße. Und bei Dune 2, ja, das hatte dann mehr Animationsphasen in dem Intro. Also die Figuren haben sich bewegt und der Sandcrawler hat sich bewegt und so. Das sah ein bisschen geiler aus, auf jeden Fall. Aber hatte halt auch keinen Sound. So, die Soldaten haben nicht in Ordnung gesagt und jawohl und so ein Kram. Also gerade dieses Soundthema war damals definitiv ein Ding. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich damals immer in die Kataloge geschaut habe, Quellekatalog, Otto und so ein Kram. Und da sind mir dann diese Zahlen, so 386er, 486er, 486 DX2, glaube ich, gab's auch, ne?
Wir hatten einen 486er DX, ich weiß nicht, ob es ein Zweier war, aber da reden wir ja nachher drüber, ne, über den ersten Rechner.
Ja,
Kann ich dich ganz kurz was fragen? Warum musst du mit Maus spielen, wenn der Mensch keine Soundkarte im Rechner hatte? Das erschließt sich mir nicht.
Weil der Gameport da auch dran war.
Aber hat man die Joysticks nicht mit dem Druckerport angeschlossen damals?
Der Joystickport war in der Soundkarte mit drin.
Ich hatte in meiner Erinnerung, man hätte die an den Druckerport angeschlossen.
Nö, okay. Also soweit ich weiß nicht. Vielleicht hat er auch einfach nur keinen Joystick gehabt. Aber wenn ich mich nicht falsch erinnere, dann war der Joystick-Port in der Soundkarte mit drin.
Ja,
doch, ich bin mir da sehr sicher.
Ah ja, okay.
Ja, ich habe das auch noch so in Erinnerung.
Ich dachte immer, das wäre hinten am Druckerport dran gewesen. Aber ganz kurz, mit Maus spielen ist doch viel besser gewesen als mit Joystick. Ich habe immer gedacht, diese blöden Joysticks, mit der Maus kann ich viel besser und genauer. Und ich musste 70 Mal nach oben rechts schieben, um in die Richtung zu fliegen.
Das Problem war nämlich, dass du die Maus immer wieder nachziehen musstest. Mhm. Ich habe mal irgendein Wing Commander, musste ich mal mit Maus spielen. Und da war es so, dass die Maus quasi, wenn du sie hingelegt hast, in der Mitte war. Und wenn du sie ein bisschen zu dir gezogen hast, dann hat sich das Raumschiff nach oben bewegt. Und zwar die ganze Zeit. Das war bei X-Wing aber nicht so. Da musstest du wirklich immer wieder Maus hoch, wieder nach vorne, wieder zu dir ziehen. Und wieder nach vorne und wieder zu dir ziehen. Und das war einfach die Hölle. Es hat gar keinen Spaß gemacht. Aber hey, es war Star Wars, es war X-Wing fliegen, es war schon trotzdem irgendwie geil. Philippe, was ist denn bei dir? Du hast ja schon angedeutet, dass du eher so einen Briefbeschwerer bekommen hast.
Genau, und den auch echt spät. Dementsprechend waren meine ersten PC-Kontakte eben komplett woanders. Und da habe ich versucht, irgendwie zurückzukramen. Wo war denn das erste? War das Syndicate auf irgendeinem Rechner bei irgendeinem Bekannten? Nee, das war doch viel zu spät. Ach, es war Tomb Raider bei einem Kumpel von mir. Tomb Raider und Destruction Derby auf einem Pentium 166. Nein! Und dann ging es mir wie Schuppen von den Augen. Es war tatsächlich Wolfenstein 3D auf einem 386er mit einem Schwarz-Weiß-Bildschirm.
Ach du Scheiße.
Ich glaube, das müsste in etwa hinkommen. Also vielleicht gab es davor irgendwas, aber davor hatte ich auch keine Ahnung, wovor ich denn da gerade saß. Ich kann mich an so Geschichten erinnern wie Pool, also so eine Billard-Simulation auf einem komischen Brotkasten mit so einem Kassettendeck. Und dann habe ich so erst im Nachhinein gecheckt, wird wohl ein C64 oder sowas in der Art gewesen sein. So Erlebnisse hatte ich halt. Und ja. Das war alles komplett verschwommen, aber so definitiv eindeutig, so mit auch Prozessorzuordnung und so, das war dann wahrscheinlich tatsächlich der 386er, wo man so eine Slideshow, eine Dia-Show hatte, auf der man so ein Hakenkreuz entlang gegangen ist und irgendwelche Wehrmachtsleute über den Haufen geschossen hat. In Schwarz-Weiß. Ja. Und da ging ich davon aus, dass das Spiel eigentlich in Schwarz-Weiß ist und dann war ich ganz erstaunt. Oh, PC-Spiele sind ja bunt.
Das ist geil. Ja, würde ja auch zu Wolfenstein passen, so Schwarz-Weiß. Ne?
Ja.
Ne? Na, man hat ja auch noch gar nicht so das Bewusstsein gehabt, also ich zumindest nicht zu der Zeit, was es eigentlich heißt, einen PC zu haben, was es da so für Unterschiede gibt, wie die Dinge heißen. Das war halt irgendwie ein PC, also zumindest an dem Zeitpunkt, den ich gerade erwähnt habe, in den ganz, ganz frühen Anfangszeiten. Das kam dann erst ja so nach und nach, dass auch in meinem Freundeskreis Menschen umgezogen sind von einer Konsole oder was auch immer auf einen PC. Und dann, als die dann so unmittelbar auch in meiner Nähe waren, der Mann meiner Cousine, der lebt ja weit weg, aber als die dann auch so angekommen waren in meinem Freundeskreis, da hat man dann ja auch schon öfter mal was mitgekriegt. Das sind 386er, das sind 486er und auch was es da so für Spiele gibt. Ne? Da wurde dann von Doom gesprochen, von X-Wing und von Wolfenstein. Und dann konnte man sich da so langsam auch ein Bild machen und dann habe ich auch so langsam öfter mal vor solchen Kisten gesessen. Und weil ihr vorhin gerade Star Wars erwähnt habt, das war dann auch nämlich mein zweiter Moment, der ganz ähnlich geartet war, dass ich da bei meinem Kumpel Malte gewesen bin. Das muss schon ein paar Jahre später gewesen sein. Und der hat mir dann auch X-Wing gezeigt auf seinem PC. Und das war genauso, ja, unbeeindruckend. Also klar, es war geil, dass es Star Wars gewesen ist. Denn ich meine, es war Star Wars so. Und auf meinem Amiga, den ich dann zu dem Zeitpunkt hatte, da gab es ja keine richtigen, ernstzunehmenden Star Wars-Spiele. Und von X-Wing hatte man jetzt viel gehört. Und dann saß ich da bei ihm, hat mir das angeguckt. Und ehrlich gesagt, ich kam vom Amiga. Die Grafik war top, der Sound war top. Und der PC-Sound war nach wie vor scheiße, weil er keine Soundkarte hatte. Also alles kam wieder aus dem Speaker. Und wenn man ehrlich ist, ist jetzt X-Wing die Grafik, wenn man Amiga gewohnt ist, auch nicht irgendwie es reißt einen jetzt nicht komplett vom Hocker. Das sieht ganz nett aus mit seiner Vektorigkeit im Weltraum und auch die Cutscenes in VGA, das sah auch cool aus. Aber es gab auch auf dem Amiga geile Grafik. Und insgesamt, das Paket hat mich nicht so richtig abgeholt. Außer eben, dass es Star Wars gewesen ist. Das war natürlich geil. Und ich habe es natürlich auch nicht in aller Epigkeit gespielt, weil ich war ja nur zu Besuch. Naja, aber so hat sich das dann auch so ein bisschen verändert, das Bild auf den PC als solches.
Also das mit der Grafik wundert mich ehrlich gesagt, dass du das so sagst. Weil da kann ich mich nämlich auch daran erinnern. Wie gesagt, Sound bei Elmar, übrigens Grüße gehen raus, der war scheiße. Aber die Grafik, dieses im Cockpit sitzen und das Raumschiff bewegen und andere Raumschiffe fliegen an einem vorbei. Und ich kann mich nämlich sehr gut daran erinnern, dass er mit seinem 386er eher underpowered war damals. Und er hat die Grafikeinstellungen sehr runtergeschraubt. Also da war wirklich eher so, ja, es war ja keine Vektorgrafik, aber die Raumschiffe hatten zum Beispiel keine Texturen. Und ich fand, dass das kacke aussah. Und dann habe ich ihn gefragt, ob man das nicht ändern kann. Und dann hat er die Grafikeinstellungen hochgeschraubt, aber plötzlich war es ruckelig. Aber dafür sah es besser aus. Und das sah dann schon geil aus. Und ich wollte es dann auch irgendwie eher so spielen, weil ich glaube, ich war damals auch schon so ein bisschen so eine kleine Grafikhure. Und ich habe ja Wing Commander auf dem Amiga mit 12 Frames pro Woche gespielt. Was interessieren mich da, wenn es 6 Frames sind anstatt 30 oder so?
Ja, aber es war zumindest jetzt nicht so die Grafikdemo. War schon nett und es gab's halt auch nicht auf dem Amiga. Aber ja, hat mich nicht so richtig geflasht. Was mich dann viel mehr umgehauen hat, war dann ein bisschen später, da hatte ich dann meinen Kumpel Jörg, der auch einen PC hatte, waren dann so Sachen wie Sprachausgabe. Ne? Wenn ich dann so, keine Ahnung, Day of the Tentacle oder sowas mal gespielt habe oder Doom, also so 3D-Ego-Shooter, ja, das hat mich schon eher abgeholt. Aber kommen wir sicherlich später nochmal drauf.
X-Wing ist natürlich kein grafisch beeindruckendes Spiel gewesen, aber es hat ja meilenweit weg von dem, was auf dem Amiga ging. Also es war ja voll 3D und texturiert, wenn man wollte.
Wenn der PC es konnte.
Ja, genau.
Aber ja, diese Gesamtexperience ist es ja, ne? Da wird dir irgendwie von einem Kumpel erzählt, ey, ich habe einen PC, Star Wars, X-Wing, voll geil. Und ich kam irgendwie vom Amiga. Da war es bunt, da war es poppig, da hat es einen Mega-Sound gehabt und es war ja auch schon ein bisschen zu fortgeschrittener Zeit. Das heißt, die Amiga-Spiele waren auch ganz gut. Und dann saß du da plötzlich bei deinem Kumpel im Zimmer, wieder gähnende Stille. Der Lüfter von dem PC brüllt dich die ganze Zeit an, das war man ja auch nicht gewohnt. Die Festplatte klackert, es gibt keinen Sound und Grafik so mittel irgendwie.
Ja, na gut, ich habe natürlich mit Sound gespielt und ich war ja total weggeblasen, dass ein Spiel die Star Wars Musik hat. Das fand ich ja total cool. Aber ich habe das hauptsächlich bei meinem Freund Markus gespielt. Ich glaube, der hatte da schon den flotteren Rechner als wir. Ich glaube, der hatte einen mit 66 Megahertz. Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall haben wir viel bei ihm gespielt. Und da hatten wir Ton und Grafik und Dinge. Nur Joystick hat man nie, wie gesagt. Ich war aber auch schon weg. Also für mich war da Atari war halt eine olle Kamelle. Der stand halt schon, keine Ahnung, 5-6 Jahre bei uns rum. Und PC war der neue heiße Scheiß. Ich habe da gar nicht mehr zurückgeguckt. Aber ich habe ja auch, wie gesagt, immer Videospiele und Computerzeitschriften gelesen und war halt informiert über alles, was es gibt. Und für mich waren die Systeme so Atari, Amiga, das war für mich Schnee von gestern. Ne? Der neue heiße Scheiß war der PC und da kamen die spannenden Sachen raus.
Naja. Na, ich bin da noch ein bisschen länger bei geblieben beim Amiga tatsächlich, bis ich dann irgendwann umgestiegen bin. Es gab dann eher den Aha-Moment tatsächlich, den ich bei Markus hatte, der dann ja auch irgendwann seinen PC hatte. Und das war schon so weit fortgeschritten, da waren wir ja schon im Jahr 95 oder sowas, dass man Windows 95 auf den Kisten gehabt hat, weil alles andere, was ich bis dahin kannte, war DOS und den Norton Commander und das war jetzt nicht so richtig cool, aber als ich dann bei Markus so Windows 95 gesehen habe und das war ja dann auch die Zeit, als auch Diskettenspiele auf dem PC so langsam abgelöst waren und CD-ROM State of the Art geworden ist und somit ja auch die Spiele auf einem ganz anderem Level stattgefunden haben. Und das war dann wirklich ein Riesensprung, wo ich auch sagen muss, okay, das kann der Amiga natürlich nicht, wenn du dann da irgendwie so Motion-Capture-Spiele gesehen hast oder Videos, die flüssig liefen, Sprachausgabe in Vollgas, in Day of the Tentacle, auch in X-Wing später. Das waren dann wirklich so Wow-Momente, an die ich mich noch erinnere. Also eher so die Ära ab Windows 95, würde ich sagen. Obwohl, kann ich schon ein bisschen vorgreifen, mein erster PC auch kein Windows 95 hatte.
Aber da bist du ja im Prinzip schon genau in meiner ersten eigenen PC-Erfahrung, also mein erster eigener PC, war, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, 1995. Ende 95 habe ich den bekommen. Ich habe im Sommer 95 meine Ausbildung angefangen und habe mir von meinen ersten Ausbildungsgehältern einen PC zusammengespart, den ich mir dann zu Weihnachten gekauft habe. Ich wollte einen bei, ich glaube, Phobis kaufen. Mein Schulfreund Ersun, Grüße gehen raus, der hat sich den gekauft, der hatte eine 850 Megabyte Festplatte und den wollte ich auch gerne haben und den gab es aber nicht mehr, also sind wir zu Escom gegangen und Escom, die hatten ja einen ganzen Bunch Pentium 75 Prozessoren damals aufgekauft und genauso einen habe ich mir gekauft, Pentium 75, 4 Megabyte Arbeitsspeicher und 1 Gigabyte Festplatte.
Eine Quantum Fireball war es.
Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Solche Sachen, Tobi, solche Sachen weißt du immer. Das ist der Hammer. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich gedacht habe, 1 Gigabyte Festplatte. Wie soll ich das denn jemals vollkriegen? Wo braucht man so viel Platz?
Das ist aber auch irre viel für die Zeit, oder? Also das, wann war das? 95 ist da nicht ein
Ende Gigabyte 95.
Unfassbar.
Das war schon viel, ja. Da würde ich jetzt auch sagen. Ein Gigabyte war schon okay.
Ja, wie gesagt, bei Ersun mit seinen 850, das hat damals eigentlich völlig ausgereicht. Und man hat damals ja auch nicht die Spiele von CD komplett installieren müssen. Das war ja gar nicht nötig. Mhm. Die liefen dann ja von CD. Ja. Und so war das ja auch bei mir. Darum, wie gesagt, dieser Gedanke, wofür brauche ich so viel Platz? Und dann waren meine ersten Spiele, Tobi, du hast es gerade schon vorweggenommen, Vollgas und Wing Commander 3. Ich weiß nicht mehr, welches ich davon als erstes gespielt habe, aber das war, genau wie du gesagt hast, das war eine Offenbarung. Also du kamst vom Amiga und hast im Laden mal Mega Drive oder Super Nintendo gespielt. Und dann bist du da auf dem PC und du startest Wing Commander 3 und am Anfang kommt das Logo, wo diese Lokomotive anfährt, was man irgendwie aus dem Kino kannte oder so. Und dann ist da Mark Hamill in einem Videospiel. Das war einfach verrückt. Und dann reden die da miteinander. Und das war halt wie ein Film. Mhm. Und dann guckst du dir Vollgas an. Und auch da kamst du vom Amiga. Und ich habe ja LucasArts, Lucasfilm Games Adventures immer geliebt. Monkey Island, Indiana Jones, Loom und wie sie alle heißen. Und dann hast du da plötzlich einen spielbaren Zeichentrickfilm mit Sprachausgabe, mit Stimmen, die man kennt. Also wenn man das englische Original gespielt hätte, dann hätte man auch da Mark Hamill übrigens hören können. Und im Deutschen war die Stimme von Ron Perlman. Der hat den Ben gesprochen, den Hauptcharakter. Also eine Stimme, die man damals auch schon kannte. Das war halt verrückt. Und wenn man dann Windows, Tobi, du hast gerade Windows 95 erwähnt. Mhm. Man kam ja vom Amiga, der ja irgendwie eher wie eine Konsole war, Diskette rein, Spiel ging los. Wenn du dann mal die Workbench geladen hast, alles war langsam und behäbig und Und dann war da Windows 95 und auf der Disk, auf der CD waren Musikvideos mit drauf. Da war Buddy Holly von Weezer mit drauf und du hast ein Musikvideo gesehen. Du hast das gestartet und da war ein Musikvideo, einfach so. Das war verrückt.
Ja. Das sind genau so diese Momente, die ich vorhin meinte, die mich da nachhaltig beeindruckt hatten. Das war ja auch so, dass man mit Windows 95 ein Betriebssystem hatte, mit dem man sich auch ohne zu spielen beschäftigen konnte. Mhm. Also wenn ich da vom Amiga kam, ja, da gab es die Workbench und da konnte man auch ein paar nette Sachen anstellen, aber das war ja, wenn man es dann nicht gespeichert hat, auch wieder weg. Und beim nächsten Mal musstest du dann halt wieder neu die Workbench laden. Also du hattest keine Umgebung, die du dir irgendwie einrichten konntest, so wie du das dann in Windows 95 machen konntest. Selbst unter DOS hast du das ja so gar nicht gehabt. Ich glaube, unter Windows 3.1 oder 3.11 ging das schon. Aber in dem Umfang, wie du dir dein Windows, deine Oberfläche, also so eine Art virtuelle Kommandozentrale gestalten und konfigurieren konntest, das ging ja dann erst wirklich richtig gut unter Windows 95 mit Hintergrundbildern, mit Sounds, mit allem, was dazugehört. Und allein das hat ja schon Bock gemacht, sich damit zu beschäftigen.
Ich habe das auch andersrum wieder erlebt. Ich komme ja vom Atari ST und der hatte ja quasi so eine Windows-Oberfläche. Also der bediente sich ja wie Windows dann später. Du hattest eine grafische Oberfläche mit Ordnern, mit Sachen, die reingeladen wurden von der Diskette, konntest das verschieben, kopieren und sowas. Das kannte ich alles schon. Und als ich auf DOS umgestiegen bin, war das erstmal ein Rückschritt, weil ich war auf MS-DOS. Da gab es ja noch kein Windows. Also meine alten Spiele habe ich alle unter MS-DOS zum Laufen gebracht und musste dann teilweise, wenn ich Ultima 7 spielen wollte, erstmal gucken, kriege ich denn genug Speicher zusammen, um das Spiel zu starten? Wahrscheinlich nicht. wahrscheinlich muss ich ohne Sound spielen oder ich muss ohne Maus spielen oder sowas.
Oh Gott.
Weil ich meine, ja, man musste immer irgendwelche Treiber deaktivieren, damit man die Sachen zum Laufen bekommen hat. Oder man hat sich eine besondere Statuskette gebastelt, die dann wirklich nur fürs Starten von Ultima 7 benutzt wurde. Dann hat man nämlich die reingelegt und dann wurden diverse Treiber nicht geladen und dann war nämlich genug Speicher frei, um eins der riesig anspruchsvollen Origin-Spiele zu starten. Und damit bin ich groß geworden. Und Windows kam ja dann erst so peu à peu dazu. Ich glaube, dadurch, dass das für mich alles so ein fließender Übergang war, hat mich das nie so fasziniert, weil das für mich einfach so ein logischer Übergang war. Es kam so nach und nach und nicht, bam, hier ist was ganz anderes.
Philippe, du hast vorhin vom Briefbeschwerer gesprochen. Hast du da noch nähere Erinnerungen dran, außer dass er groß und schwer gewesen sein muss?
Also schwer nur im Verhältnis zu seiner Funktionalität, denn das Ding war echt so ein hohles Gerippe. Und da steckte irgendwie so ein 486DX mit 60 MHz drin, Turboknopf für 120 MHz, aber ich habe keinen Unterschied gemerkt, was auch immer da verdoppelt wurde. Vielleicht wurden zwischen die Frames immer noch so weiße Frames dazwischen geschoben, damit diese 120 MHz irgendwie berechtigt waren. Und das Interessante ist einfach, wann das war, so zur Jahrtausendwende.
Oh.
Also das war sowas von am Zeitgeist vorbei und ich konnte dann nichts installieren. Es gab irgendwie so ein Spiel, was ich von Diskette draufgezogen habe, das war eine Art Snake. Ich habe versucht, Zack McCracken drauf zum Laufen zu bekommen, aber es gab einfach nicht die Möglichkeit, weil ich keine Grafikkarte hatte. Ich hatte irgendwie so eine komische 16-Farb-Ausgabe.
Nein.
Und hatte kein VGA. Und
ich dachte, meine Geschichte ist traurig.
Irgendeine Hausaufgabe tatsächlich dran anfertigen wollen und habe mir mit dem Text halbwegs Mühe gegeben und dann dachte ich, ja, das sieht aber so billo aus und dann habe ich aus irgendeiner Encarta, also es hatte tatsächlich schon ein CD-ROM-Laufwerk, aus einer Encarta habe ich eine Hintergrundgrafik von der CD mir irgendwo gezogen, irgend so eine Datei, die da so rumlag und dann dachte ich, ah, das sieht ja hübsch aus. Ja, und wie mache ich das jetzt? Dann habe ich das einmal ausgedruckt und dann hatte ich das bedruckte Papier und habe das nochmal mit WordPad oder was auch immer oder dem Editor, nee, es war glaube ich WordPad, auch nochmal bedruckt, so dass das so eine Art grafische Gestaltung war und dann habe ich das so abgegeben im Deutschunterricht, diese Hausaufgabe, als hätte ich das in Photoshop oder in irgendeinem Layout-Programm gemacht, aber es war halt so richtig von Hand, mehr oder weniger, mit zweimal ausdrucken und dann hat die Lehrerin das gesehen und meinte, ja, das hast du doch aus dem Internet gezogen und ich fühlte mich so beleidigt, weil ich sowas von keinen Internetzugang hatte. Und dann dachte ich so, ja, hätte ich wohl gern, aber nein, ich musste das von Hand machen. Das war so eine der ersten Erinnerungen, die ich an dieses komische Gerippe mit einem 486er hatte.
Dann ist das vielleicht jetzt genau der richtige Moment, um meine Geschichte nochmal kurz zu erzählen, denn ich dachte schon, die wäre traurig. Ich habe ja gerade von dem Moment erzählt, als ich bei Markus beeindruckt gewesen bin von seinem Windows 95. Ich als Late Adopter, man kann es sich denken, habe natürlich keinen Computer bekommen, auf dem Windows 95 lief, zumindest nicht so richtig. Denn mein erster PC war ein 486er DX40. Den habe ich mir gekauft 1996, genauer gesagt am 2.4.96. Das weiß ich so genau, weil ich letztens noch die Quittung in den Händen gehalten habe. Ja, bei mir kommt nichts weg. Und den habe ich gebraucht gekauft in einem Laden, Computerhandel hieß der. Die haben ausschließlich mit gebrauchten PCs gehandelt. Und der hatte Double-Speed-CD-ROM und da war noch ein 14-Zoll Monitor dabei, 4 Megabyte Speicher. Festplatte weiß ich nicht mehr so genau, 200 MB vielleicht oder 400, keine Ahnung. Also viel größer war die nicht. Und das Ganze hat 1348 D-Mark gekostet und war eigentlich damals auch schon wieder outdated. Also
ja.
Das Modell, der 486er, der war so 91 bis 93 etwa, state of the art kann man sagen. Wir sind jetzt hier 96, also längst im Pentium-Zeitalter. Und ich hatte mit dem Ding auch immer wieder Probleme. Das Ding hatte keinen echten Soundblaster verbaut, sondern nur so einen kompatiblen. Und ich weiß noch, anfangs war es dann so, ich habe mir da trotzdem Windows drauf gebügelt, neben DOS, weil ich es unbedingt haben wollte. Der war natürlich komplett untermotorisiert für Windows 95. Es lief aber irgendwie mehr schlecht als recht. Und dann hatte ich das Problem, dass immer, wenn Sound da rauskam, also unter Windows gab es ja so Soundeffekte, und wenn dann ein Soundeffekt kam, dann kam es vor, dass das ganze System eingefroren war. Und ich war sehr frustriert auf jeden Fall. Habe dann auch entsprechend wenig Windows 95 benutzt. Anfangs hatte ich dann noch Windows 3.11 drauf. Das fand ich aber, nachdem ich Windows 95 einmal gesehen hatte, dann auch wirklich nicht mehr cool. Und ja, somit hatte ich damit so bedingt Spaß. Und ich war auch so ein bisschen entzaubert vielleicht. Vom Amiga kam man ja, wie du hast gesagt, Markus, wie von der Konsole so ein bisschen, Diskette rein und auf geht's. Mhm. Und plötzlich musste man sich ja bei einem PC auch so mit Dingen beschäftigen. Du brauchst Peripherie, du brauchst eine Soundkarte, du brauchst für jeden Scheiß Treiber, du musst irgendwelche Jumper umstecken, damit irgendwelche Ports, irgendwelche Busse bedient werden konnten. Also man musste sich plötzlich ja so Wissen drauf schaffen, Dinge installieren. Ich erinnere mich noch an diese Soundblaster-Einstellung. Da musstest du dann immer, ohne zu wissen, was es ist, 220, 5 und 1 angeben. Warum auch immer. Irgendwelche Adressen, irgendwelche Ports, die da für den Sound zuständig waren. Von nix eine Ahnung, aber man musste plötzlich so viele Dinge machen, bevor man überhaupt ein Spiel spielen konnte. Und das hat es nicht viel geiler gemacht, so gerade am Anfang. Da hat man sich dran gewöhnt, nachdem man so ein bisschen den ersten Schock überwunden hatte, nachdem man vom Amiga kam. Aber es hat sich dann ja auch bei mir noch in Wohlgefallen aufgelöst und der 486er wurde abgelöst und es kam dann auch ein Pentium 133 ins Haus, auch von Escom übrigens. Und ja, mit dem war dann auch alles super.
Aber, Tobi, zu deinem ersten PC gibt es ja noch zwei ganz lustige Geschichten. Zum einen,
ist das so?
Ja, zum einen, ich weiß nicht mehr, ob ich oder Jörg es gewesen ist. Irgendwer hat mit Bleistift auf deinen PC geschrieben, ich kann nicht mehr. Ja, weil der so extrem untermotorisiert gewesen ist. Und das zweite, du hattest es ja eben schon gesagt, diese Kommandozentrale. Wir haben uns ein Hintergrundbild ausgesucht und wir haben Soundprofile angelegt. Windows hatte ja für alles mögliche einen Sound. Für die Starttaste, für Fenster groß machen, für Fenster klein machen, für Fenster minimieren und so weiter und so weiter. Und natürlich auch für Fehlermeldungen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir damals auch Star Wars Profile gemacht haben. Also mit Sounds aus den Star Wars Filmen, die haben wir gesampelt. Wir haben den Film durchgehört, haben mit, wie hieß das nochmal, womit hat man damals auf Windows Sound aufgenommen?
Mit dem Klangrekord.
Ja, danke. Guck mal, sowas weiß Tobi nämlich. Und da kann ich mich daran erinnern, dass ich bei dir eingestellt habe, wenn eine Fehlermeldung gekommen ist, da gibt es den schönen Spruch von Hahn in Rückkehr der Jedi-Ritter, als sie an dem riesigen Sternzerstörer vorbei nach Endor sich durchschleichen wollen, in der Raumfähre Tidirium. Da ist das alles so ein bisschen, naja, die wissen nicht genau, ob das klappt, weil es ist ja ein alter Code. Und dann schaffen sie es aber doch und Hahn sagt, na also, habe ich doch gesagt, es wird funktionieren. Und das habe ich dir als Fehlermeldung da reingegeben. Und dein Computer hat sehr oft gesagt, wenn irgendein Fehler kam, na also, habe ich doch gesagt, es wird funktionieren. Das war ein großer Lacher damals.
Das hatte ich vergessen.
Also für mich war es ein großer Lacher, für dich nicht. Du hast dich irgendwann sehr geärgert.
Ich weiß gar nicht mehr genau, wann bei mir der erste PC ins Haus geschneit ist. Wie gesagt, also an meinen ersten eigenen PC kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ich glaube, da war ich schon Student, als ich einen richtigen eigenen PC hatte. Bei mir hat ja alles mein Vater angeschafft. Und mein Vater hat halt damals direkt einen 486er 33DX angeschafft und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich glaube, der kostete da noch so um die 3000 Mark oder sowas, als der neu war, weil da war nämlich eigentlich gerade 386er der heiße Scheiß und ich war mir ziemlich sicher, wir schafften 386er an, es war einen guten und dann kam er mit dem 486er um die Ecke und ich bin vor Glück fast gestorben, was für einen coolen Scheiß mein Vater da angeschleppt hat und ich weiß auch noch, aber das ist eine bisschen vielleicht vergiftete Erinnerung, ich habe gerade gegoogelt, ich finde es nicht, es gab damals ein Komplettsystem zu kaufen in Schwarz. Das war irgendwie der Firebird oder Thunderbird oder sowas. Das war so ein Komplettpaket mit einem dicken 386er drin und einem Monitor und einer Soundkarte und sowas. Und das war wohl der heiße Scheiße. Da war ich eigentlich heiß drauf und wollte meinen Vater mal überreden, diese Geschichte zu kaufen. Die war auch so ein bisschen schon an Gamer gerichtet damals. Und er kam dann mit diesem 486er DX33 an und dann war ich der King bei mir in der Nachbarschaft und hatte einen schnellen Rechner als Klaas um die Ecke und einen schnellen Rechner als Markus. Wobei Markus dann irgendwann den ersten Pentium hatte, als wir noch den 486er hatten. Da war ich natürlich dementsprechend neidisch. Das weiß ich noch. Welche Spiele ich gespielt habe, weiß ich aber nicht mehr. Also ich glaube, das müssen auf jeden Fall was Wolfenstein 3D, was ich eigentlich nicht spielen sollte. Und aber auch so Sachen wie Commander Keen, da habe ich alle Teile dann gehabt. Und die alten Duke Nukem-Spiele hier in 2D, die es noch von Apogee als Shareware gab. Und
ja,
na klar, dann Doom, als es rauskam. Ne? Und das lief ja dann mit mir auch super. Da war ich stolz. Und das waren die Einstiege. Und ich habe dann aber einfach immer die Rechner geerbt von meinem Vater. Mein Vater hat sich so alle 1-2 Jahre einen neuen Rechner geholt, weil das war ja damals, ging es ja schnell voran, da musste man ja immer flott nachrüsten. Und ich habe dann meistens den alten Rechner gekriegt und ich weiß aber, glaube ich, irgendwann Mitte in den 90er hat sich das gedreht. Und dann habe ich teilweise den neuen Rechner bekommen, weil ich Papa bei Namen gesagt so, naja, guck mal, aber hier, dein Flugsimulator, der läuft doch noch ganz gut da drauf und deine ganzen Schreibprogramme dafür brauchst, ja, naja, da hast du ja eigentlich recht hier. Und dann habe ich immer die neuen Rechner abgestaubt.
Ist auch ein bisschen arschig, ne?
Ja, ich war halt ein Kind. Ich habe das nicht als böse angesehen. Für mich hatte halt einen tollen Papa. So, das war eher so mein Gedanke. Und ja, und ich glaube, wie gesagt, den ersten richtigen eigenen PC muss ich dann gehabt haben, als ich ausgezogen bin. Also 2002, glaube ich, habe ich das heimische Nest verlassen und bin ins wunderschöne Hannover gezogen, nach Recklingen. Und hatte da meinen ersten PC. Und ich weiß auch noch, dass ich dann da doch teilweise auch viel mitgespielt habe. Und der war aber kacke. Und der brauchte eine neue. Also dann habe ich mir irgendwann eine neue 3D-Karte gewünscht zum Geburtstag von meinen Eltern und Diamond noch irgendwas, keine Ahnung. Und die war richtig geil. Und plötzlich lief auf meinem alten Rechner alles in super und ich war total geflasht. Ja, das muss man, also man wirklich richtiger Eigner mit, weiß ich gar nicht, eigenem Geld oder auf jeden Fall Geld dazu gegeben gehabt haben, das muss ja erst Anfang 2000 gewesen sein.
Das war auch spät, oder?
Ja, ich hatte dann ja zwischenzeitlich das Interesse am PC ein bisschen verloren. Ich hatte ja den PC erst eine Zeit lang und dann hatte ich mir irgendwann eine PlayStation geholt. Und dann habe ich halt viel auf der PlayStation gespielt.
Ah, okay, ja.
Und die war halt geil, ne, weil 3D-Grafik und so und Texturen und alles in fancy und geile Render-Intros und so und Orchestermusik von CD. Und da konnte der PC nicht mehr so richtig mithalten eine Zeit lang. Und dann habe ich halt viel PlayStation gespielt. Und dann habe ich eine Zeit lang ganz viel Retro-Kram auf dem PC gespielt. Ich habe dann ja rausgefunden, dass es Emulatoren gibt. Und ich muss so ab 98 oder so angefangen haben, Retro-Spiele auf dem PC nachzuholen. Weil ich hatte ja nie ein Super Nintendo und nie ein Mega Drive und sonst irgendwas.
Ich fühle es.
Und habe mir dann, ja, und dann habe ich mir die alle runtergeladen. Ich bin durch gute Fügung an eine Glasfaserleitung gekommen damals und bin dann immer los mit meinem ZIP-Laufwerk.
Oh ja, geil.
So ein ZIP-Drive dabei und hab dann immer massenweise ROMs runtergeladen auf dieses, und das ging dann ja auf das ZIP-Laufwerk drauf. Ein CD-Brenner war dann, also das war ja auch mobil, einen mobilen CD-Brenner konnte man sich, glaube ich, noch gar nicht vorstellen. Und hab's dann mit nach Hause gebracht und hab dann da zum Beispiel Final Fantasy VI gespielt. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich zuerst 7 oder 6 gespielt habe, aber ich muss, glaube ich, zuerst Final Fantasy VI gespielt haben. Also muss das so 96 vielleicht sogar schon gewesen sein. 96, 97. Weil ich weiß, 97 habe ich Final Fantasy VII gespielt. Oder 98. Na, so um den Dreh auf jeden Fall. Ja, genau. Und ja, PC-Spielen kam erst wieder auf, als ich in Hannover wohnte, bis ich dann ein Gamecube geschenkt bekommen habe. Aber das ist jetzt ja nicht mehr so relevant.
Es ist ja auch eigentlich ganz klar, dass du dann so spät einen eigenen PC gekriegt hast, wenn du immer deinen Vater bequatscht hast, dass du seine neuen bekommen hast.
Ja, ich brauchte ja, also das war, ja.
Also, da haben wir ja, wir anderen, den Nachteil, ich habe das bei dir, Philippa, auch so rausgehört, dass das eher so war wie bei Tobis Eltern, also bei mir war das auch so, meine Eltern waren nicht so technikaffin, zumindest nicht was Computer anbelangt.
Meine auch gar nicht, also einen Rechner haben die nie gehabt und irgendwann ging es dann halt los mit Tablets, aber auch erst vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so.
Ja, bei mir fast genauso. Also meine Eltern haben auch, bis ich ausgezogen bin, nie einen Computer gehabt. Das hat sie nie interessiert. Das war überhaupt nicht ihr Ding. Und mein Vater hat jetzt auch so seit, ja, länger als 10 Jahre sind es wohl schon, aber jetzt hat er sicherlich auch einen, zu meinem Leidwesen so ein bisschen, naja, der Drucker und was so dazugehört, das Homebanking und so weiter. Da habe ich dann doch immer noch mal mit zu tun und darf Ausflüge in diese grässliche Windows-Welt machen. Aber nee, in meiner aktiven PC-Spiele-Phase, so in den ersten Jahren und bis ich dann ausgezogen bin, haben meine Eltern überhaupt gar kein technisches Interesse an irgendwas gehabt. Also einen Videorekorder hatten wir ja, das schon.
Ja, aber immerhin, ihr Schwein.
Ja.
Ich glaube, bis zum DVD-Player hat es dann auch noch eine ganze Weile gedauert.
Den hatte ich auch ganz früh, aber das ist ja auch wieder eine andere Story. Ich wollte noch ganz kurz was einschmeißen, bevor wir weiter im Thema springen. Was ich immer total spannend fand, war, wenn ein neuer Rechner ins Haus kam, und wie gesagt, das war bei uns ja semi-regelmäßig, der hat ja nie funktioniert. Also du hast jetzt einen Rechner bekommen und der lief ja nie. Also erstmal musste man den meistens zusammenbauen. Du hast ja selten ein Komplettsystem gekauft, sondern du hast halt ein Gehäuse gekauft und du hast eine Grafikkarte gekauft und eine Festplatte und Mainboard. Und das musste alles zusammenspielen. Ich weiß, dass es eigentlich immer so im Schnitt waren das 3 bis 5 Tage, die mein Vater fast 24 Stunden am Stück im Arbeitszimmer saß und am PC geschraubt und installiert und gewerkelt und neu aufgesetzt hat, bis das dann tatsächlich mal alles lief. Und ich weiß noch, wie oft er rief, warum funktioniert die Maus nicht? Was ist hier los? Und das habe ich immer als große Freude erlebt, weil ich dann auch immer ganz stolz auf ihn war, weil man hat schon gemerkt, das zerrt an seinen Nerven, das ist wirklich aufwendig, was er da tut, das ist quasi höhere Geisteswissenschaften, die er da ablegen muss. Und dann war ich immer ganz stolz auf ihn, wenn der Rechner dann lief, und dann war ich auch immer extra beeindruckt, wenn er mir irgendwas gezeigt hat, meistens der neue Flugsimulator. Guck mal, die Klötze da vorne sind München, ja, oh cool, Papa.
Ja, man hat ja auch tatsächlich was gelernt so ein bisschen, also wenn man dann so einen PC hatte, denn du hast ja gerade gesagt, man musste ständig irgendwas an dem Ding machen, das Ding lief nicht von vornherein, im schlimmsten Fall musste man das Ding erst noch zusammenbauen, man hatte ja überhaupt keine Ahnung davon, also ich zumindest, ne? Ich hatte keinen Vater, der das irgendwie konnte mich jetzt irgendwie so im Freundeskreis rumfragen, da gibt's sicherlich ein paar Kumpels, die ein bisschen mehr Plan hatten, aber man hat dann ja mitunter auch irgendwann das erste Mal vor so einem geöffneten PC gesessen und das sah ja aus wie Rocket Science. Da waren Kabel und Platinen und Widerstände, das sah aus wie, wow, also das habe ich in meinem Leben vorher noch nicht gesehen. Und da hantierte man nun plötzlich drin rum und hat irgendwelche Speicherbänke reingesteckt und ja, Kabel verdrahtet und Festplatten an- und abgeklemmt und all sowas. Das war schon echt Rocket Science-Feeling so ein bisschen. Und insofern hat man ja auch wirklich ein bisschen was gelernt in dieser Anfangsphase der PCs, also so in den 90ern, sage ich mal. Ich glaube, heutzutage ist das sicherlich alles ein bisschen anders und komfortabler, aber da war ich manchmal schon echt stolz auf mich, wenn ich das dann geschafft habe, mir so einen neuen Prozessor da rein zu flanschen, so mit dieser Wärmeleitpaste und sowas. Das war schon geil.
Ja, gerade was du gesagt hast, mit der Speichererweiterung, beziehungsweise mit neuen Speicherbänken oder Speicherriegeln, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das ist auch so ein erstes Mal PC bei mir. Ich weiß leider nicht mehr, wann es war. Wie gesagt, ich hatte einen 75er, Pentium 75 mit 4 Megabyte Arbeitsspeicher und ich war dann, lass es ein Jahr später gewesen sein oder so, bin ich in einer Stadt gewesen bei uns in der City, wahrscheinlich wieder bei Eskom oder Phobis, ich weiß es nicht mehr, die gab es da auf jeden Fall noch. Und da habe ich mir dann zusätzliche 4 Megabyte Arbeitsspeicher gekauft. Also Megabyte, 4 Megabyte Arbeitsspeicher. Und ich kann mich noch an diesen kleinen Karton erinnern, diesen schwarzen, beschichteten Karton. Und drinnen war so eine Art fester Schaumstoff, damit das Ding nicht so hin und her wackelt. Und ich bin bei schönstem Sonnenschein aus der Stadt wieder nach Hause gegangen, um das einzubauen. Und das war schon sehr besonders damals. Also das kann man sich heute, ja klar, wenn man PCler ist, sicherlich noch vorstellen, aber als Consolero, die PCs damals, wenn du die aufgemacht hast, die sahen ja auch nicht aus wie heute. Heute ist so ein PC ja aufgeräumt. Die Kabel, die sind so schön irgendwie zusammengefasst und alles ist ordentlich und sauber.
Das Schlimmste, wenn du so ein Ding aufgemacht hast, das kam ja auch erst später, du musstest ja früher, wenn du so einen Tower gehabt hast, hinten diese kleinen Schrauben lösen, dann musstest du dieses riesige Alu-Blechteil, was so rumgeschwabbelt hat, da rausheben.
Stimmt, das war ja ein Teil.
Das war ein Teil. Du hast dir dann beim Rumfummeln die Finger aufgerissen an den scharfkantigen Stellen in diesem Gehäuse.
Ja, Philippe nickt schon.
Auch ganz schlimm, das wieder zumachen, bis du dann es geschafft hast, genau diesen Spalt zu treffen, um dieses riesige U von oben wieder auf diesen PC zu stecken. Katastrophe. Irgendwann hat ja, glaube ich, jeder damit angefangen, die Schrauben gar nicht mehr reinzudrehen, weil lohnt sich nicht. Ein paar Tage später musstest du eh wieder ran. Das heißt, meiner war dann eigentlich immer ohne Schrauben. Bis man dann irgendwann auf die Idee gekommen ist, so Gehäuse herzustellen, wo man dann nur noch eine Klappe an der Seite hatte. Aber das war bei mir viel, viel später erst.
Ja, ich wollte quasi die gleiche Geschichte wie Markus erzählen, dass es bei mir, glaube ich, 8 oder 16 Megabyte waren. Aber ich weiß auch noch, wie ich mal von meinem Taschengeld, weil ich fand, unser Rechner müsste mehr leisten können, den wir zu Hause hatten, dass ich von meinem Taschengeld RAM gekauft habe. Und damit bin ich auch stolz wie Bolle nach Hause marschiert. Ich wusste nicht über das iMac, das musste mein Vater dann machen. Aber ich hatte RAM mitgebracht und ich war sehr, sehr stolz auf meine Beute. Das weiß ich
nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich den alleine eingebaut habe oder Tobi, unser gemeinsamer Freund Hank, ob der vorbeikommen und mir helfen musste. Da bin ich mir nicht sicher. Also meine Eltern konnten mir definitiv nicht helfen. Wie gesagt, überhaupt nicht Technik interessiert. Beziehungsweise mein Vater hatte früher einen Videorekorder. Das ist wirklich sehr früh. Der hat irgendwie da noch so 3.000 oder 4.000 Mark gekostet. Das war wirklich, wirklich krass früh. Aber für Computer haben die sich nicht interessiert. Insofern, ja, bin ich mir nicht sicher, ob ich das selber machen konnte. Aber das war schon eine verrückte Zeit. Philippe, du hast eben gerade bei dem Scharfkantigen, hast du so genickt, du kennst das auch noch, oder?
Ja, das kenne ich schon. Also erstmal war ich neugierig bei dem Briefbeschwerer, wie sieht der eigentlich von innen aus? Und da, das war alles absolut scharfkantig. Und dann mein eigentlich erstes, also wirklich erstes Mal einen eigenen Rechner haben, war dann der Pentium 3500. Der Sprung war krass.
Oh ja.
Also mit dem konnte man halt was machen. Das davor war halt, ja, okay, ich lerne, wie Windows 95 aussieht und wie man eine Maus durch die Gegend schiebt und spiele ein bisschen Snake. Das ist ja keine PC-Erfahrung. Und mit dem Pentium 3 wollte ich dann halt schon zocken und sowas wie Need for Speed 3 und Quake 2, das ging schon alles. Aber irgendwann geriet man dann so an Grenzen und komm, da geht jetzt bestimmt noch was. Ich habe keine Ahnung mehr, wie groß so ein Riegel gewesen ist. Das war dann nicht mehr EDO-RAM wie auf dem 486er, sondern SD-RAM. Und ich glaube, ich habe mir nochmal, 64 MB nochmal dazugeholt, um meinen Arbeitsspeicher zu verdoppeln, damit es nicht mehr so doll ruckelt und damit die Sachen einfach mal ein bisschen flotter laufen. Das war schon spannend, wenn im Haushalt sonst niemand ist, der weiß, wo man das jetzt reindrückt und dann hofft man, dass es schon die richtige Bank sein wird. Und dann muss man da so mit dem Daumen einmal so gegenhalten und hofft, dass nichts wegbricht oder so. Und dann siehe da, okay, cool, im BIOS wird angezeigt, ja, doch, ist mehr Arbeitsspeicher drin. Irgendwas ist passiert, irgendwas hat geklappt. Jo, schnell wieder zumachen mit einer schönen Klammer, so einer Drehklammer, anstatt einer scharfkantigen Schraube, die irgendwo kling, 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 in aller Platinen verschwindet. Das war ein angenehmer Fortschritt.
Was ich ja spannend finde, das hat man heute ja auch nicht mehr so, man hat ja wirklich neue Dinge in den Rechner eingebaut. Also ja, klar, eine RAM-Erweiterung, aber wir haben ja irgendwann auch, ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, aber ich habe irgendwann das erste CD-ROM-Laufwerk gehabt. Also das haben wir dazu gekauft. Wir haben einen Rechner gehabt und dann kamen CD-ROM-Laufwerke raus. Und ich weiß auch noch, auch hier war mein Vater wieder Speerspitze, während Dennis in der Schule lange der CD-Meister war mit seinem Single-Speed-Laufwerk. Nee, Quatsch, das stimmt, das ist Bullshit. Der hat einen Single-Speed-Brenner, das war wieder was anderes gewesen. Das konnte man ja damals noch gar nicht. Brenner gab es ja noch gar nicht. Aber wir hatten dann ein Double-Speed-Laufwerk. Ein Double-Speed-CD-ROM-Laufwerk. Damit konnte man CD-ROMs abspielen, nicht nur Disketten. Und ich bin stolz los und ich weiß noch, meine ersten zwei CD-ROM, das weiß ich mich tatsächlich, meine ersten beiden CD-ROM-Spiele waren Battle Isle 2. Das wollte ich unbedingt haben, weil ich hatte in der Powerplay gelesen, dass auf CD-ROM jede Einheit mit einer Rendersequenz gezeigt wird. Also dass da gab es dann auf der CD-Variante eine, wo flog die Kamera so in der Einheitenansicht um die Einheit rum. Das wollte ich sehen. Rendersequenzen waren ja geil. Und ich weiß aber gar nicht, ich habe in Erinnerung, dass ich mir noch Terra Nova gekauft habe, aber das muss später gewesen sein. Also ganz safe ist auf jeden Fall Battle Isle 2, war mit mein erstes CD-ROM-Spiel. Damit wollte ich das CD-Laufwerk einweihen und war dann zu Hause auch dementsprechend begeistert. Wie war das bei euch? Seid ihr mit CD-ROM direkt eingestiegen oder habt ihr auch aufgerüstet?
Ich hatte direkt eins, auch ein Double-Speed-CD-ROM. War damals 96 auch schon ein bisschen outdated. Ich glaube, Markus hatte ein schnelleres.
Ja, Quad.
Genau, Quad-Speed. Aber nee, das war schon immer mit dabei. Also solange ich denken kann, beziehungsweise solange ich einen PC hatte, hatte ich eigentlich auch immer ein CD-ROM-Laufwerk. Was nicht heißt, dass meine ersten Spiele auch gleichzeitig CD-ROM-Spiele gewesen sind. Also ich hatte da schon anfangs eher noch viel mit Disketten zu tun. Doom zum Beispiel habe ich viel gespielt oder Colonization war auch so ein Spiel, was ich sehr früh sehr viel gespielt habe auf dem Ding. Wolfenstein natürlich und auf dem CD-ROM kam dann, ja gut, diese ganzen Spiele, die ich vorhin schon angesprochen hatte, so eine Sprachausgabe. Das war
Rebel Assault natürlich. Sorry.
Ja, Rebel Assault, Myst, auch so ein Spiel, was ein typisches CD-ROM-Spiel gewesen ist. Und das meinte ich ja vorhin, ne, dass mit dem CD-ROM, nachdem das dann schon ein bisschen etablierter gewesen ist, ja auch die Spiele eine komplett andere Qualität hatten als das, was vorher auf Diskette überhaupt so möglich war. Also digitalisierten Sound, Videos und so weiter.
Ist mir gerade wieder eingefallen, also für mich war immer der Titel, der mich am meisten her war eigentlich The Seventh Guest. Das war einer auch dieser ersten großen CD-ROM-Titel mit so super beeindruckenden Render-Sequenzen und halt auch Render-Grafik. Und das sah in den Zeitschriften immer so, so geil aus. Und ich fand das auch so, so geil, bis ich das mal war das Horten? Galeria Kaufhof? Ich glaube Horten in Hildesheim auf jeden Fall. Mal Probe gespielt habe, da lief das nämlich unten auf dem Rechner. Und dann war ich doch etwas entmystifiziert und habe gesagt, okay, das brauche ich vielleicht nicht. Was ich aber brauchte, war Rebel Assault und Battle Isle 2. Und ich weiß aber noch, also offenbar habe ich immer schon, ich weiß gar nicht, woran es lag, aber ich fand Rebel Assault sah aus wie Grütze. Also ich war da voll heiß drauf, aber es sah halt scheiße aus, weil das Video, die waren ja einfach super grob pixelig so. Und es war ja schon cool irgendwie, dass es auch ein Video war, aber ich dachte mir auch die ganze Zeit, muss das denn so scheiße aussehen? Geht das nicht besser? Also das war so, eigentlich ist das was Neues und eigentlich sollte man beeindruckt sein, aber ich saß, weiß ich noch davor, dachte mir, immerhin ist die Musik geil.
Naja, ich weiß, was du meinst.
Ja, haben wir ja auch schon mal in unserer Folge damals ausführlichst drüber gesprochen.
Ja.
Aber witzig, ja. Tobi, dass du gesagt hast, dass du damals noch viel mit Disketten rumhantiert hast. Ich gar nicht, oder sagen wir so gut wie gar nicht. Ich habe in meiner ganzen Zeit, ich habe ja auf dem PC tatsächlich dann auch angefangen, mir Spiele wirklich zu kaufen und nicht eine Diskettenbox gehabt. Genau. Und in der ganzen Zeit habe ich genau ein Spiel gekauft, was auf Disketten war, und das war Beneath a Steel Sky. Das habe ich
auf wie vielen?
Ich glaube auf 5 oder 6. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Na, das geht ja noch.
Also ich habe es tatsächlich auch noch. Das ist das eine PC-Spiel, was ich aufgehoben habe von damals. Das war schon sehr besonders. Heutzutage kannst du das Spiel ja bei, wie heißen sie nochmal, Revolution?
Also bei GOG ist es umsonst dabei, glaube
genau,
ich. Oder?
Genau, genau das meine ich. Also du konntest es dann bei denen auf der Homepage bei den Entwicklern runterladen und bei GOG ist es jetzt für lau dabei. In der Talkie-Version, also mit englischer Sprachausgabe, die es nur auf der CD-ROM-Variante gegeben hat. Auf der Disketten-Variante gibt es nur Text, aber zumindest auch den deutschen Text.
Ich habe noch ganz viele Diskettenspiele gehabt. Ich weiß auf jeden Fall, Monkey Island 2 hatte ich auf Diskette und ich glaube, Sam & Max hatte ich mir auch auf Diskette gekauft.
Ja, aber du bist ja auch viel früher auf dem PC gewesen. Ist ja klar, dass du dann noch Diskette gehabt hast. Also Monkey Island 1 kam 90, 2 kam 91, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht ganz vertausche. Und guck mal, ich bin 95, Tobi ist 96 und Philippe sogar, wenn du jetzt den Briefbeschwerer mal außen vor lässt, ist Philippe 2002, glaube ich, hast du gesagt, ne?
So um den Dreh, ja.
Auf den PC gewechselt. Ja. Ihr habt in den späten 80ern schon angefangen.
Ja, okay. Ich glaube, dann muss ich auch auf jeden Fall wenigstens schon 91 einen PC rumstehen gehabt haben, weil ich habe ja Monkey Island 1 hatte ich noch für den Atari und Teil 2 hatte ich mir dann für den PC gekauft. Aber dann habt ihr nie The Joy of CP Backup erlebt.
What?
CP Backup, das war das Programm, mit dem man Disketten kopiert hat. Das heißt, Klaas hatte System Shock da. Sebastian wollte System Shock. Also kommt Sebastian mit 25 Disketten vorbei, um sich System Shock zu kopieren. Und zwar einen ganzen Nachmittag lang. So, man sitzt dann halt 5-6 Stunden bei Klaas rum und liest Filmzeitschriften und wartet, dass System Shock fertig ist. Und dann geht man zu Markus, um auf seinem Pentium System Shock zu spielen und stellt dann fest, dass die Daten auf Diskette 23 korrupt sind und darf wieder zurück zu Klaas gehen. Und es dauert dann halt einen Tag länger, bevor man System Shock spielen kann.
Aber warte mal, war System Shock nicht ein CD-Spiel?
Nee, gab's auch auf Diskette.
Auf 25 Disketten.
Ich mich jetzt. Müsste so 25 Megabyte sein. Also warte mal, ich check mal nochmal schnell entgegen, nicht, dass ich Bullshit erzähle, aber ich habe warme Erinnerungen an System Shock von Diskette installiert.
Weil ich kann mich nämlich daran erinnern, damals kam Quake raus, Quake 1. Und das hat mir ein Arbeitskollege damals gebrannt. Der hatte schon CD-Brenner. Und in meinem Umfeld hatte niemanden CD-Brenner. Das war damals noch undenkbar. Die haben irgendwie 1000 Mark gekostet. weiß ich noch, Tobi, ich glaube, wir beide sind mal irgendwie in einer langen Laube rumgelatscht und haben davon geträumt, einen CD-Brenner zu haben. Wie geil ist das, eigene CDs brennen, Spiele brennen und so weiter. Aber unvorstellbar, wie teuer die Dinger waren. Naja, ich hatte auf jeden Fall Quake 1 und Ersun, den wir heute auch schon mal erwähnt haben, der kam mit einer Tüte, mit einer Plastiktüte Disketten. Ich weiß nicht, wie viele da drin waren. Kam der zu mir und wollte, dass ich diese CD mit WinZip in einzelne Pakete sippe und ihm auf diese Disketten kopiere, damit er die zu Hause wieder auf seinen PC kopieren kann. Ich habe natürlich gesagt, nein, das mache ich nicht. Solche Zeiten waren das damals. Also das ist heute unvorstellbar, dass du mit einer Plastiktüte Disketten ankommst und sagst, ja, hier, kopier mir mal dieses Spiel da drauf. Und Quake 1 war ja nicht groß, das waren, ich glaube, 80 Megabyte auf der CD. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie sowas in dem Dreh. Das war nicht groß.
Naja, wenn ja immer noch, weiß ich nicht, etwas um die 40 Disketten.
56.
Ja, ja, das, ja. Der hatte eine Plastiktüte dabei. Ich habe gesagt, du spitzt doch, dann mach ich nicht.
Ich weiß noch, als Quake 1 rauskam, muss ich gerade in England gewesen sein, weil ich erinnere mich daran, dass ich total heiß darauf war und dass ich da bei einer Gastfamilie gewohnt habe. Und die hatten auch einen Rechner und ich hatte mir in irgendeinem Geschäft, hatte ich mir eine Zeitschrift mitgenommen, da war eine Quake 1 Shareware-Fassung drauf oder eine Demo davon oder sowas. Und ich habe die installiert, ich durfte an den Rechner von dem Vater dran und dann lief das quasi, weil das ein scheiß Rechner war, so als Dia-Show ab. Aber ich konnte wenigstens schon mal reingucken und mich darauf freuen, das dann zu Hause auch nochmal zu spielen. Also da muss ich, ja, gerade in England gewesen sein.
Sebo, wo du gerade über Quake sprichst. Lasst uns doch, bevor wir es gleich wieder haben, einmal kurz überlegen, vielleicht so Top 3 PC-Momente, die irgendwie besonders waren. Und da komme ich drauf, weil du Quake erwähnt hast. Und Quake war das erste Spiel, was ich im Multiplayer gespielt habe. Überhaupt jemals. Silvester des Jahres, in dem Quake herausgekommen ist, oder das Jahr danach, ich weiß es nicht mehr, habe ich meinen Big Tower Plus Monitor zu Tobi, unserem gemeinsamen Kumpel Henk, geschleppt und wir haben abends an Silvester bei ihm zu Hause gesessen. Ich glaube, Ersun und Tomek waren noch da, ich weiß nicht. Und wir haben mit zwei PCs, null Modem-Kabel, haben wir Quake gegeneinander gespielt. Das war schon sehr besonders, als man dann da so gesessen hat. Und auf dem Monitor kam dann diese andere Figur. Und das war halt keine Figur, die vom Computer gesteuert war, sondern das war Henk. Und ich habe gedacht, ah geil, ich kann dich sehen. Wie krass ist das? Mhm. Also das war schon so ein Moment.
Ja, definitiv.
Und deine anderen beiden?
Ja, den anderen habe ich ja im Prinzip eben schon vorweggenommen. So dieses erste Mal Multimedia, dieses erste Mal Sprache. Auf dem Amiga gab es ja schon mal irgendwie so ein bisschen Sprachausgabe. Bei Dune 2 gab es das von mir schon angesprochene, jawohl, in Ordnung, Konstruktion fertig und so. Aber so volle Sprachausgabe und Multimedia, das war ja erst am PC möglich. Und das war schon sehr besonders und auch so mindblowing. Und das letzte Ding, wo ich schon öfter drüber nachgedacht habe, da war ich auf der Cebit und da lief auf so einer großen Monitorwand, ihr wisst schon, bevor es so Beamer und Großmonitore gab, hat man mehrere Fernseher aneinander gestellt, damit sie ein großes Bild ergeben. Und da lief Quake 2 drauf. Und da muss es irgendeine neue Grafikkarte, irgendeine neue 3D-Grafikkarte, eine Voodoo oder wie auch immer die hieß, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich dann gedacht, ich sehe keine Pixel mehr. Das war eine glatte Fläche. Vorher waren auch Texturen immer pixelig. Und da gab es keine Pixel mehr. Das war ein so smoother Farbübergang. Und auch die Kanten waren so scharf, dass ich gedacht habe, wow, wie krass ist das? Obwohl das hier auf diesen großen Fernsehern läuft. Vielleicht war es dadurch auch matschig, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass.
Dann steige ich doch mit meinen drei Aha-Momenten mit ein. Bei mir war das auch, wie du schon erwähnt hast, das war jetzt nicht Quake 2, aber es war generell die Einführung der 3D-Grafikkarten. Das war Wahnsinn. Also man hat davon gelesen in den Spielezeitschriften und man war richtig hebelig und heiß drauf und was können die jetzt alles? Und dann hatten wir unsere erste und ich glaube mich zu erinnern, dass es eine Matrox Mystique war. Da war so ein Harlekin vorne drauf. Ein Diamant, glaube ich, oder so. Und die hatten wir und plötzlich konnte unser Computer 3D-Spiele und 3D-Grafik und es musste nicht mehr alles nur mit dem Rechner selbst berechnet werden. Das fand ich irre. Und ja, jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, auch bei mir war mein erster Multiplayer-Moment total beeindruckend. Bei mir war es nicht Quake, sondern der Vorgänger. Bei mir war das nämlich Doom. Und ich habe da drüben bei Klaas, haben wir gegeneinander Doom gespielt. Und mit so einem Nullmodem-Kabel verbunden die beiden Rechner. Und er hatte halt einen flotten Rechner, so einen 486er und eine olle Kiste, den 386er. Den habe ich dann gekriegt. Aber wir hatten halt zwei Rechner da stehen und man konnte den anderen sehen. Und ich fand ja nicht nur geil, dass man den anderen sehen konnte, sondern ich fand ja geil, dass man tatsächlich sehen konnte, wie sieht denn der Doom Marine aus? Weil das wusste ich ja nicht. Mhm. Den hast du ja nie gesehen. Und dann war ich, dachte, krass, den gibt's ja doch als Objekt in der Welt. Also der wurde ja auch gezeichnet. Total irre. Und ich cheate jetzt ein bisschen, aber zwei Momente haben was mit Musik zu tun. Und zwar mein einer Moment, das war, wo mich CD-Technik begeistert hat. Da gab es ein Spiel, das hieß Inferno. Inferno war von den Typen, die damals F29 Retaliator gemacht hatten und Epic. Epic war auch geil. Und Inferno war der Nachfolger von Epic quasi. Und das Besondere war, also nicht nur, dass Inferno richtig geil war, weil man konnte im Weltraum und man konnte auf Planeten runterfliegen und auf Planetenoberflächen kämpfen und in riesige Raumschiffe reinfliegen und in diesen Raumschiffen gegen andere Raumschiffe kämpfen und egal, das Geile war, es hatte CD-Musik. Und ich weiß noch, die hieß Alien Sex Fiend, hieß die Band. Die, so eine Elektroband oder sowas, die hatten für das Spiel extra Musik gemacht. Und die wurde von CD abgespielt, während das Spiel lief. Also habe ich nicht einfach nur Soundcard-Musik gehabt, sondern ich hatte CD-Qualitätsmusik im Hintergrund. Und man konnte CD auch so hören, wenn man wollte. Ne? Man hat den ersten Track übersprungen, den Datentrack, und dann konnte man das Audio hören. Und ich fand das richtig geil.
Ja, das stimmt. Also Musik ist, finde ich auch, um hier nochmal kurz einzuhaken, auch so ein Thema auf dem PC, was ja sich komplett abgehoben hat von dem, was man so vorher kannte. Also digitalisierte Musik, CD-Qualität, das ist auf jeden Fall, ich glaube, zusammengefasst würde ich das schon so als einen Punkt sehen mit der Videoqualität, die man tatsächlich auch hatte, also auch richtige Videos in Spielen und so weiter, in Intros. Das würde ich sagen, sind für mich auf jeden Fall so zwei Dinge, die ich in so einem Moment zusammenfassen würde. Also diese neuartige Präsentation von Spielen, die man dann nur auf dem PC gehabt hat, das wäre für mich schon definitiv so ein Wow-Moment. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch so in zwei weitere Punkte zusammenklammern kann, aber naja, Wow-Momente müssen ja nicht immer nur positiv sein. Also was ich ja vorhin schon meinte, dass ich feststellen musste, dass zu einem PC halt ein bisschen mehr dazugehört als einfach nur Spiel rein und loszocken. Das hat mich anfangs so ein bisschen, ja, das Ganze für mich so ein bisschen entzaubert. Das musste ich erst lernen, in doppelter Hinsicht, dass das halt so ist. Und ich musste auch lernen, wie es geht. Aber das war ja nun auch nicht so wahnsinnig kompliziert und das hat man ja auch gut hinbekommen. Und da schließt sich ja auch so ein bisschen mein nächster Punkt, mein nächster Wow-Effekt, wenn man so will, an, dass man sich jetzt mit einem PC auch ernsthaft beschäftigen konnte. Also man konnte ja nicht nur spielen, so wie man es mit dem Amiga gemacht hat oder mit dem C64, sondern man konnte hiermit ja auch wirklich jetzt Dinge machen. Man konnte kreativ sein. Wir haben vorhin schon gesagt, wir haben gesampled, wir haben Dinge aufgenommen von CD, aus Filmen und so weiter. Wir haben Grafiken irgendwann bearbeitet. Wir haben uns da unsere Windows-Umgebungen hübsch gemacht. Man konnte ja plötzlich so viel machen mit dem Ding. Mhm. Also dieses Thema, was gerade auch unter, oder wofür Windows 95 ja auch beworben wurde, dieses Thema Multimedia war ja plötzlich irgendwie ein ganz großer Punkt. Und das fand ich dann eigentlich auch ganz geil, dass man plötzlich mit so einem PC auch Dinge machen konnte. Sachen einscannen, aufnehmen, irgendeinen Quatsch auf den Flachbettscanner legen. Das hat schon Bock gemacht. Das war natürlich alles nicht besonders sinnvoll, was wir da gemacht haben, aber es hat Bock gemacht. Und das wäre für mich, glaube ich, auch noch so ein Punkt, der dieses Thema Computer auf einen ganz neuen Level gehoben hat, weil man plötzlich nicht nur damit spielen konnte, sondern eben auch ja kreativ werden konnte, auf eine Art. Philippe, drei Punkte, kriegst du das hin oder musst du auch so rumschwimmen wie ich?
Ich hatte ja jetzt reichlich Zeit, um mir zurechtzulegen, was vielleicht interessante Punkte sein könnten, und eigentlich kann ich direkt bei dir anschließen. Also klar, dieses mit dem PC kreativ werden, versuch das mal mit dem NES, wird schwierig. Und selbst mit dem Super Nintendo, wenn du dann Mario Paint hast, dann hast du dann eine halbe Stunde dran rumgedaddelt und was machst du hinterher damit? Ja, gar nichts. Dann schaltest du das Super Nintendo aus und alles ist weg. Und auf dem Rechner hast du tatsächlich was erschaffen, was dann auch blieb, wie zum Beispiel mein erstes Mal MIDI-Musik setzen. So, wow, das geht, das habe ich gemacht und das kann ich jetzt speichern als MIDI-Datei. Und dann ziehe ich das auf Diskette oder schicke das rum und dann hören andere Leute die Musik, die ich mir ausgedacht habe. Es ist ein Produkt, es ist etwas erschaffen worden. War für mich einfach so ein Wow, ich werde befähigt Moment. Und dieses Rumschicken, das passiert natürlich auch nur mit Hilfe des Internets. Und das erste Mal so wirklich dieses einwählen und Magic. Dann ist man online und AOL empfängt einen und dann wartet man eine Dreiviertelstunde, bis ICQ endlich runtergeladen ist. Hm. Und dann macht man sich ein Konto und weiß noch, hat sich irgendwo auf dem Handrücken die Nummer von irgendwem aufgeschrieben und dann tippt man das ein und dann kommt wirklich, also das, was du meintest, Markus, so dann ist die Bewegung von dem Charakter, der einem in Quake entgegenkommt, die ist nicht vom Computer, die ist von einem Menschen, der gar nicht bei dir am Rechner sitzt, sondern an einem anderen Rechner. Und genau dieses Erlebnis fand ich auch so, wow, so, ey, wir schreiben uns einfach, wie cool ist das denn? Wir unterhalten uns die ganze Zeit. Also ich hatte vorher gar nicht so diese, man telefoniert stundenlang miteinander Kultur, sondern bei mir hat das da angefangen, so dieses Teleabhängen miteinander.
Mhm. Ja.
Und das Letzte, was ich so anfügen würde an Wow, ist die Portabilität, die irgendwann mit Laptops zustande kam. Da habe ich von irgendeinem schwarzen Brett an der Uni mir irgendwas rausgesucht. Ach, guck mal hier, ein Laptop, den ich mir leisten kann. Irgend so ein Gericom, eine, keine Ahnung, chinesische Marke oder was auch immer, mit 300, ein paar zerquetschten 384 MB RAM und einem Celeron drin und einem Akku, der circa 45 Minuten gehalten hat. Und das Ding hat mich erstmal eine ganze Weile begleitet. Also die EM 2008, die habe ich auf dem Laptop geguckt.
Ach krass.
Und das war dann so, ja, mit dem war ich dann unterwegs, habe mein FSJ damit bestritten und dann eben mit diesem portablen Gerät Filme geguckt, Serien gestreamt. Wie legal auch immer das war, man weiß es nicht. Aber das ging dann eben auch, ohne dass das irgendwo ein Turm oder ein Desktop oder war, sondern so zum Einpacken und in die Tasche packen. Es war auch so ein bisschen, wow, ja, wir sind in der Zukunft angekommen.
Na krass, das sind alles so Dinge, die du gerade gesagt hast, die ich jetzt noch gar nicht so mit im Hinterkopf hatte, weil das für mich schon relativ moderne Sachen sind, also Internet und Stream, WM 2008, das kommt mir vor, als wäre das alles vorgestern gewesen. So dieses Thema Online gehen, Internet und sowas, da bin ich jetzt noch gar nicht im Kopf so richtig angekommen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das nochmal ein Thema ist, vielleicht für eine eigene Folge, wenn wir über das erste Mal online sprechen, denn da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viel mehr zu erzählen.
Damit würde ich sagen, haben wir es mal wieder.
Das klingt so. Wenn wir uns heute in die Hand versprechen, dass wir ein andermal noch ausführlich über Online gehen und Internet sprechen, dann haben wir es mal wieder.
Und über Multiplayer, und über Multiplayer.
Auch das.
Genau. Und ich will auch über meinen Laptop, den ich 2009 von meinem Opa bekommen habe, reden und den ich mir nach England genommen habe, der mir da treu zur Seite gestanden hat. Das war schon geil. Sauschwer, das Ding.
Das erste Mal mit Rechner von Opa.
Ja, in England.
Mhm. Das wird ein sehr spitzes Thema.
Ich weiß, das erste, was ich gemacht habe, war Splinter Cell zu installieren. Der saß hinter mir und meinte, Sebo, der ist zum Arbeiten gedacht. Was machst du da? Darauf läuft Splinter Cell. Wie cool ist das denn?
Ja.
Hat Sebo den Computer ausgemacht oder Splinter Cell gezockt? Wir erfahren es in der Folge unser erstes Mal mit dem Laptop von Opa in England.
Auf jeden.
Ja, und dann bleibt uns wie immer nicht viel anderes übrig, als unseren lieben Hörenden zu danken, dass sie es so lange mit uns durchgehalten haben. Wobei, heute war es ja gar nicht so lange und es war mal was Neues, ein bisschen anders. Ihr sollt uns bitte unbedingt sagen, wie ihr es fandet, ob wir das fortführen sollen, weitere erste Male, von weiteren ersten Malen berichten sollen, zum Beispiel bei Twitter, slidet uns da in die DMs, sagt es uns gerne auch bei Facebook oder Instagram.
Ihr könnt uns aber auch einen netten Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de und natürlich freuen wir uns über 5-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcasts oder anderen netten Formulierungen auf Spotify zum Beispiel.
Und natürlich wären wir auch gespannt auf eure ersten Erfahrungen mit eurem PC. Wie war das denn bei euch? War das wie bei uns? War das ganz anders? Habt ihr gleich das super Ding bekommen? Habt ihr das Schrottteil quasi selber zusammenbauen müssen? Musstet ihr dafür ewig lange Zeitungen austragen? Erzählt uns von euren Eindrücken. Das würde uns natürlich brennend interessieren.
Vergesst dabei aber bitte nicht, uns mit Geld zu bewerfen, oder Sebo? Das ist doch sonst immer dein Part, den du gerne noch hinten dranhängst. Ich übernehme das mal. Wenn es euch also so richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr uns unterstützen auf Steady zum Beispiel mit einer Spende von nur 3 Euro seid ihr im Boot und euch unseres ewigen Dankes sicher. Ihr könnt uns aber auch einfach einen Kaffee spendieren auf Ko-fi und uns damit eure Wertschätzung entgegenbringen.
Ja, dann komme ich meinem Traum, endlich eine Krone aus Geld zu basteln, näher. Aktuell hapert's noch ein bisschen. Ich krieg so gerade mal so den Spand unten hin, aber das.
Ja, es sieht wirklich armselig aus.
Ja, ja, zumal du die Krone ja wieder abnehmen musst und das Ganze hier in den Podcast investieren musst, alle paar Wochen mal, ne? So, wir machen weiterhin nur miese mit dem Podcast. Es ist traurig. Also, liebe Leute, helft und bitte.
Wir zahlen drauf für euren Spaß. Habt ihr das verstanden?
Wir hören uns in 14 Tagen.
Ja, ganz sicher.
Mal sehen, in welcher Besetzung. Aber ich würde sagen, bis dahin, Philippe.
Bleibt am Drück.
Endlich wieder das Original. Ach, ist das schön.
Bis dahin.
Alles klar, auf Wiedersehen.
Ciao.
Herrlich.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Ja, Sebastian, ich weiß nur, dass Sie ja mit dem Atari angefangen haben in Ostert-Scharmbeck schon. Und PC habe ich den ersten von Rolf bekommen. Da war ich gerade ein Jahr wieder hier. Das war also, ja, 91, 92. Und von da weg habe ich aber auch nicht genau in Erinnerung, wann du deinen ersten bekommen hast.
Sibo, das muss so 82, 83 gewesen sein, als wir den ersten hatten, den Atari in Ostdeutsch-Scharmbeck. Ich habe nämlich noch ein Bild, da ist Katharina so noch kein Jahr alt. Da habe ich sie auf dem Schoß und spiele da ein Spiel dran. Aber wir wissen die Zeiten auch nicht mehr richtig. Ich weiß nur, dass Papa irgendwann deinen Atari ja verkauft hat und du dann irgendwann stinkesauer darüber warst. Aber ich meine, da hattest du dann damals einen anderen gekriegt. Aber wir wissen die Zeiten echt auch nicht mehr. Das ist alles viel zu lange her. Bah, bah, bah.